NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Christopher Gaube. Einen schönen Samstag Ihnen. Das war ein echter Rückschlag für Bund, Länder und Kommunen in dieser Woche. Die Steuerschätzer haben nämlich ihre Prognose für das kommende Jahr vorgelegt. Und demnach sinken die Steuereinnahmen um insgesamt 12,7 Milliarden Euro im Vergleich zur Frühjahrsprognose. Und dort, wo die Haushaltslage schon vorher angespannt war, da herrschen jetzt Schock, Unsicherheit und Frustration. Welche Folgen hat die geringe Steuerschätzung für Niedersachsen? Darüber hat meine Kollegin Liane Kossmann mit Marco Trips gesprochen, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Ja, auch wenn die konkreten Zahlen noch nicht da sind, worauf stellen Sie sich denn jetzt ein?
Wir stellen uns auf eine langfristige Stagnation im wirtschaftlichen Bereich ein. Wir stellen uns auf weiter sinkende Zinsen ein und auch auf leicht sinkende Steuereinnahmen. Also die Einnahmeseite ist bei uns gar nicht so das ganz große Problem, jedenfalls im Moment noch nicht. Das hängt dann davon ab, wie die Wirtschaft und auch der Konsum wieder in Gang kommt. Aber die Ausgabeseite ist das große Problem und da werden wir massiv belastet und auch von Bund und Land im Stich gelassen. Das muss man ganz deutlich sagen.
Inwiefern?
Die Krankenhausreform von Lauterbach führt dazu, dass oder vielmehr Unterlassungen in dieser Reform führt dazu, dass die niedersächsischen Kommunen 600 Millionen Euro im Jahr aufgabenfremd zur Stützung der Krankenhäuser. Also wenn wir die nicht zahlen würden, würden, sag ich mal, 20 Krankenhäuser die Biege machen. So, das ist schon mal ein großer Punkt. Und es gibt 1000 andere Punkte, die relativ speziell sind. Eingliederungshilfe, Wohngeld, wo wir einfach Dinge übergeholfen bekommen und auf Kosten sitzen bleiben. Der Ganztagsschulausbau hat man uns nur einen Bruchteil der Investitionen gegeben. Es ist aber sozusagen, ne, das ist ja diese Frage, dass, wer die Musik bestellt, der bezahlt. Der Bund und Land denken sich neue Aufgaben aus, geben uns aber kein Geld dafür. Und insofern gehen wir davon aus, dass die kommunale Finanzlage sich in den nächsten Jahren sehr schlecht entwickeln wird. Im Moment ist im zweiten Jahr die gesamte Kreisebene, also alle Landkreise, kreisfreien Städte, im Defizit geplant. Das heißt, sie können ihre Haushalte nicht ausgleichen und das wird auch auf die gemeindliche Ebene jetzt über die Kreisumlagen runtergebrochen. Das heißt, die kommunale Kommunen jammern immer, das kennen Sie, ne? Aber die Situation ist diesmal anders, weil verfestigt und höher und strukturell und das ist relativ dramatisch.
Können die Kommunen denn diese Einnahmeverluste überhaupt abpuffern?
Nein, wie? Also Einzelne haben noch Rücklagen, auf die sie jetzt zurückgreifen. Also ich sag's mal so, 100%, 20% können ihre Haushalte ausgleichen, 60% greifen gerade auf Rücklagen zu und 20% können ihre Haushalte gar nicht mehr ausgleichen und machen Schulden. So, was ist die Reaktion des Landes? Es gibt den sogenannten Behrenserlass, der da sagt, liebe Kommunen, ihr könnt das alles aufgrund der Ukraine-Krise in einen Sonderhaushalt schieben und ordentlich Schulden machen. So, das ist das Einzige, was das Land uns derzeit bietet. Macht doch Schulden, wir drücken da beide Augen zu. Dann werden wir in 10 Jahren wieder da sein, wo wir in den 90ern und 2000er Jahren waren, wo halt Städte so hoffnungslos verschuldet sind, dass dann eigentlich gar keine Handlungsmöglichkeit mehr besteht.
Was würden Sie denn sagen? Welche Bereiche wird es dann auch besonders treffen?
Naja, man kann ja dann nur an der Stellschraube der Leistungen drehen und das merkt man ja schon. Zum Beispiel im ÖPNV ist übrigens genauso, ne? Das Deutschlandticket wird nicht ausfinanziert und dann wird jedes Jahr da irgendwie um die Preise gefeilscht. Da werden ja schon Verbindungen zurückgeführt. Und wenn Sie in die Kommunen gucken, ist es in den Kindergartengruppen auch eher so, dass Betreuungszeiten zurückgenommen werden. Und das wird dann der Fall sein, dass wir uns überlegen werden müssen, welche Leistungen kann man mit welchem Personal auch durchziehen. Ein großer Teil ist ja auch Personalmangel. Den kann man auch mit Geld nicht bekämpfen, weil die Menschen nicht da sind. Insofern schließt sich wieder der Kreis. Wir brauchen eigentlich Zuwanderung, aber wir müssen sie qualifizieren oder qualifizierte Zuwanderung haben. Aber da werden wir uns dann halt überlegen müssen, mit welchem Personal machen wir bestimmte Aufgaben.
Sagt Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Ja, die Kommunen, die sind ja auch gerade damit beauftragt, eine Wärmeplanung zu erstellen. Und zwar so, dass bis 2045 keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Ideal für so ein Vorhaben Fernwärme. Sie gilt als grüne Zukunft des Heizens. Und in Hamburg wird gerade ein neuer Tunnel für Fernwärme gebaut. Unter der Elbe hindurch von Süd nach Nord. Noch ist der Tunnel eine Baustelle, aber noch in diesem Jahr soll die Röhre fertig sein. Unsere Reporterin Sophia Stritzel war auf der Baustelle unter der Elbe.
Es wird immer enger und nasser, je weiter Denise Seget geht, an ihrem Arbeitsplatz tief unter der Erde. Die 30-Jährige baut Tunnel. Mehr als 800 Meter hat sich ihr Team bereits vorgearbeitet, bis mitten unter die Elbe vor Hamburg-Othmarschen. Nun kontrolliert die Bauingenieurin, ob das Wasser auch draußen bleibt.
Hier hinten achte ich eigentlich vor allem drauf, ob irgendwelche neuen Risse oder Ablatzungen oder Feuchtstellen entstanden sind. Also genau, also es wäre quasi hier auf die Tübing-Außenschale schaue ich, also auf die Tübing-Schale, die am Ende unser Bauwerk ist, weil das ist das Wichtige, dass das am Ende ordentlich ist.
An einigen wenigen Stellen tropft Wasser zwischen den grauen Platten hervor. Das werden sie noch stopfen müssen. Seit Monaten wird hier unter der Elbe gebohrt. Bis zu 10 Stunden täglich verbringt Denise Seget im künftigen Fernwärmetunnel. Sie trägt eine knallorange Arbeitshose. Ihr einst weißer Helm ist mit brauner Erde bedeckt.
Habt ihr alles verlängert? Alles fertig? Dankeschön.
Als Schichtingenieurin muss sie alles im Blick haben, ist Ansprechpartnerin bei Problemen.
Ein verrücktes Arbeitsumfeld. Ich glaube, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Man sieht sowas auch nicht. Und es ist einfach von dem allen das, was mich am meisten fasziniert, einfach komplett unter der Erde zu sein und halt auch dann mit den Jungs das zu machen.
Nun will sie schauen, ob bei ihrem Team, den Jungs, ganz vorne im Tunnel alles okay ist. Sie steuern zum Beispiel den Bohrer, der sich durch die Erde gräbt. Mit jedem Schritt wird es nun lauter, wärmer, 30 Meter tief unter Erde und Wasser. Um voranzukommen, bleibt jetzt nur noch ein schmaler Pfad. Kabel, Rohre, Maschinen füllen den Tunnel aus. Denise Seget beugt sich vor, nimmt einen glänzenden Klumpen schwarz-grauer Erde von einem Förderband.
Das ist wirklich der Boden unter der Elbe, den wir jetzt wirklich von vorne rausholen. Also der Boden, den wir abbauen, um da den Tunnel, den Hohlraum bauen zu können.
Etwa 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Denise Seget ist ganz vorne angekommen. Jetzt muss Seget klettern. Überall sind Kabel, leuchtende Knöpfe, Schläuche. Gearbeitet wird rund um die Uhr in 12-Stunden-Schichten. Hier unten wird gegessen, sie haben Kühlschrank und Kaffeemaschine. Alles sehr beengt.
You tell me?
Gerade kommt es auf jeden Zentimeter an. Einer der Jungs hält einen Zollstock an die Außenwand. Die Platten für die Tunnelwand müssen passgenau an der Neugeburtenstelle eingesetzt werden. Und die Platten sind schon auf dem Weg ans Tunnelende per Minibahn. Sie kommen gut voran. Aber das ist nicht alles, was Denise Seget wichtig ist.
Zuallererst, wenn alle gesund sind. Also grundsätzlich, wenn Arbeitsunfälle passieren, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann ansonsten, wenn wir natürlich einen guten Tag haben, es lief alles, wenn wir viele Meter gemacht haben, dann ist es gut. Dann sind auch die Jungs froh, dann sind wir alle erleichtert und dann hat es auch einfach Spaß gemacht.
Im Dezember soll der Tunnel fertig sein, die Elbe durchqueren. Die erste Fernwärme wird allerdings wohl erst nach Ende der Heizperiode 2025/26 hindurchgeleitet werden.
Auch wenn es in den vergangenen Jahren immer weniger geworden sind, aber es gibt sie noch, die guten kleinen Dorfläden, die die Nahversorgung im ländlichen Raum aufrechterhalten und für viele Menschen auch dort zum Treffpunkt geworden sind. Auch Bolzum in Niedersachsen hat einen Dorfladen, ein kleiner Ort bei Sehende in der Region Hannover. Und dort haben die Bürger vor fast 10 Jahren eben diesen Dorfladen auf die Beine gestellt. Ein Riesenerfolg. Schließlich ist das Geschäft in Bolzum als bester Dorfladen 2024 ausgezeichnet worden. Und das wird heute gefeiert. Wie es in diesem Dorfladen des Jahres so zugeht, Anja Schlegel.
Der Bäcker aus dem Nachbarort und der Eiermann sind die ersten Lieferanten an diesem Morgen.
Morgen!
Es ist 6.30 Uhr früh in Bolzum, ein hübsches Dorf mit etwa 1.300 Einwohnern südöstlich von Hannover. Ein reines Frauenteam versorgt hier im Schnitt 250 Kunden am Tag. Geschäftsführerin Michaela Olde-Wieme.
Also wir haben den Dorfladen eröffnet, weil es hier im Dorf nichts mehr gab. Man bekam kein Brötchen, man bekam keine Zeitung, nichts. Es gab auch keine Dorfkneipe mehr. Also es war wirklich tote Hose, kann man sagen.
Initiiert und finanziert haben die Dorfbewohner den Laden selbst wie eine Genossenschaft. Die Arbeit, Waren einräumen, den Verkauf und den Service im Dorfcafé teilen sich viele Ehrenamtliche und 11 festangestellte Mitarbeiterinnen. Waltraud Reich ist im Hof hinter dem Laden dabei, die Waren aus der Folie zu befreien und in einen Einkaufswagen zu hieven.
Sehr viel für die Gemeinschaft. Das kann man nicht anders sagen. Zusammenhalt hat sich deutlich gestärkt.
Also ich glaube, es ist absolut ein Gewinn. So, jetzt muss ich weitermachen.
Es gibt frische Brote in guter Qualität von regionalen Erzeugern. Ein Vollsortiment wie im Supermarkt. Brot, Brötchen und Kuchen bringt Marco Klöpper aus Aalten.
Wenn was fehlt, zack, sind wir hier, liefern wir. Und die Kunden sind alle Teilhaber. Das ist ja das Geile an diesem Konzept Dorfladen, dass alle zusammenkommen und die ganze Dorfgemeinschaft hier einkauft.
Der Laden direkt am Markt ist in einem typischen alten Hallenhaus entstanden. Fachwerk und dicke Holzbalken, alles sieht gemütlich, warm und einladend aus. Auch den Umbau hat das Dorf gemeinsam gestemmt. Seit fast 10 Jahren ist der Dorfladen eine feste Institution in Bolzum.
Bin ich mit dem Fahrrad 500 Meter und kann mir alles holen, was ich brauche.
Wir wohnen direkt nebenan.
Genau.
Das heißt, wir können auch mal schnell die Kinder rüberschicken. Und hier kennt jeder jeden, da ist das gar kein Problem.
Dass man hier ein bisschen klönen kann, dieses Persönliche, das ist das, was hier schön ist. Das macht Spaß.
Der Schritt zurück zum kleinen Laden mitten im Dorf, wie früher, das hat sich in Bolzum als extrem zukunftsfähig erwiesen.
Bolzum, der Dorfladen des Jahres in Niedersachsen, Anja Schlegel war dort. Im Südosten von Kiel, im Stadtteil Elmschenhagen, da haben gestern Abend 2 Polizisten einen Angreifer mit Schüssen in die Beine gestoppt. Der 29-Jährige war offenbar mit 2 Messern auf die Beamten losgegangen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Der 29-Jährige ist inzwischen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Alexa Black berichtet aus Kiel.
Ein Mann bewaffnet mit 2 Messern. Das hat die Polizei in Kiel gestern Abend gegen 22:30 an den Bebelplatz in Elmschenhagen gebracht. Als die Beamten ankamen, sprang der 29-Jährige nach Polizeiangaben direkt auf und lief mit den Messern in den Händen auf sie zu. Da er nicht auf die Rufe der Polizisten reagierte, stoppten die Beamten ihn durch gezielte Schüsse in die Beine, so ein Polizeisprecher. Vor Ort versorgten sie seine Verletzungen, bis der Angreifer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizisten blieben unverletzt, die Ermittlungen dauern an.